ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Die Nase juckt, die Augen tränen. Start in die Pollenflugsaison.
In Deutschland leiden ca. 11 Millionen Menschen unter Heuschnupfen und sie schauen deshalb ja ganz genau auf die Pollenflugvorhersage, die die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst dank zahlreicher Pollenflugsammelstellen quer durch Deutschland immer wieder erstellt. Hasel und Erle, Birke und Ulme, Pappel und andere Gräser. Durch die Klimaerwärmung startet die Saison immer früher und endet immer später. Marcel Ruge über die Pollensaison 2025 und vor allem wie Allergiker darunter leiden.
Als sie 17 Jahre alt war, ging es los bei Maiken Bindemann aus Hofgeismar.
Die Augen tränten, die Nase triefte, die Niesattacken waren sehr lang. Und man fühlte sich irgendwie etwas niedergeschlagen.
Ihr Arzt stellte zahlreiche Allergien fest gegen Birke, Erle, Haselnuss, Beifuß und verschiedene Gräser. Vor allem im Sommer konnte sie kaum noch nach draußen gehen.
Einmal habe ich gezeltet, das ging schief. Da waren nämlich Roggenfelder in der Nähe und das habe ich dann nur sehr schlecht vertragen. Ich habe dann mir angewöhnt, dass ich zu bestimmten Veranstaltungen draußen nicht mehr hingegangen bin.
Mittlerweile ist Maiken Bindemann 65 Jahre alt, hat gelernt, mit der Allergie zu leben, wie viele andere auch. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung leiden schätzungsweise 12 Millionen Menschen in Deutschland an einer Pollenallergie. Statistiken unter anderem der kaufmännischen Krankenkasse deuten darauf hin, dass die Zahl der Allergiker zunimmt. Dr. Gunther Lehmann ist seit über 40 Jahren Hausarzt in Fuldatal. Auch er merkt die Zunahme, wenn er einen Blick in den Kühlschrank seiner Praxis wirft. Hier lagern bei 4 Grad Celsius die Medikamente für die Allergietherapie.
Der Kühlschrank ist voll. Hier sind ca. 60 Patienten gelistet. Die Wahrnehmung ist, dass es gewaltig zugenommen hat. So viel Desensibilisierungen haben wir eigentlich hier noch nie gehabt.
Desensibilisierung, dabei wird der Körper in kleinen Schritten an den Stoff gewöhnt, der die Allergie auslöst. Für viele die letzte Rettung, wenn Medikamente wie Nasensprays oder Augentropfen nicht mehr reichen, um die allergischen Reaktionen im Zaum zu halten. Erst prüfe man bei Patienten über Hautreaktionen, gegen welche Pollen eine Allergie vorliegt.
Dann bekommt er diesen Stoff unter die Haut gespritzt. Am Anfang in einer niedrigen Dosierung, was gesteigert werden kann, und man schaut, ob er reagiert oder nicht.
Einmal im Monat kommen die Patienten in die Praxis von Dr. Lehmann. 3 bis 5 Jahre dauert die Desensibilisierung. Eine langwierige Therapie, aber in rund 80% der Fälle sei sie erfolgreich, sagt der Arzt. Eine mögliche Erklärung für die gestiegene Zahl der Pollenallergiker: Die Saison dauert mittlerweile fast das ganze Jahr über und geht längst nicht mehr erst im Frühjahr los, sagt Berthold Langenhorst vom Naturschutzbund NABU in Hessen.
Es ist so, dass mittlerweile die Frühlingspflanzen, gerade die Sträucher, immer früher anfangen zu blühen durch den Klimawandel. Und wir hatten schon in der letzten Januarwoche, hat die Hasel schon angefangen zu blühen. Und die Pflanzen blühen auch im Herbst, andere allergische Pflanzen, immer länger. Das heißt, die Saison für Allergiker wird immer länger.
Das spürt auch Maiken Bindemann aus Hofgeismar. Ihre Allergien begleiten sie so gut wie das ganze Jahr über. Auch für sie war die Desensibilisierung die Rettung. Seitdem sei der Alltag erträglicher. Wer sich nicht sofort einer langwierigen Behandlung unterziehen will, der sollte seinen Alltag der Allergie anpassen, rät die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Pollenflug-Apps etwa helfen bei der Einschätzung, wann die Belastung besonders schlimm ist. Zudem sollte man die Pollenbelastung in der Wohnung reduzieren, etwa durch Schutzgitter an den Fenstern. Auch Haare waschen vor dem Schlafengehen kann helfen, damit die Pollen vom Kopf verschwinden und wenigstens die Nacht frei von Niesattacken ist.
Feine Nasen werden es vermutlich schon nicht gerochen, aber gespürt haben. Es juckt und zwickt wieder in der Nase, die Augen drehen ein wenig, die Pollen sind wieder los, wenn auch nur ganz gemächlich bisher. Hasel- und Erlenpollen fliegen schon, Birken und Gräser werden bald folgen. Das ist der tägliche Blick in den Pollenflugkalender für die rund 11 Millionen Heuschnupfengeplagten. Genau, ziemlich wichtig, wie für die meisten der Blick sonst aufs Wetter. Darüber habe ich vor der Sendung mit Matthias Wercher angesprochen. Er ist Pollenfluganalyst bei der Stiftung Deutscher Pollenflugdienst. Sie informieren ja heute in Berlin zum Start der Pollenflugsaison 2025. Derzeit husten und schnupfen viele, also Erkältung oder Grippe. Aber auch die Heuschnupfensaison startet allmählich wieder. Herr Wercher, wie sieht es denn derzeit an der Heuschnupfenfront aus?
Also wir haben schon seit ungefähr Ende Januar
Januar, so die letzte Januarwoche, da war so ein Mildeinschub, da kam mal richtig milde Luft nach Deutschland und da ging es dann das erste Mal richtig los. Da hatten wir dann schon ordentlich Haselpollenflug und jetzt Haselpollensaison ist sozusagen mittendrin. Nur das Wetter ist jetzt noch nicht so optimal. Also das könnte besser sein für den Pollenflug und auch für die Haseln, damit dann auch wirklich die Kätzchen gut reifen können. Aber wir haben jetzt praktisch permanent Pollen in der Luft. Ist noch nicht so viel, wie gesagt, aber der Pollenflug hat eingesetzt. Die Pollenflugsaison hat dementsprechend begonnen. Jetzt kommt auch so allmählich die Erle dazu.
Wenn wir mal zurückschauen, war das in den letzten Jahren ähnlich oder komplett anders?
Also es ist jedes Jahr anders praktisch. Letztes Jahr hatten wir ja den wärmsten Februar seit Aufzeichnungsbeginn, der so warm war wie ein durchschnittlicher April. Und da hat die Erlenpollensaison einen unglaublichen Frühstart hingelegt und praktisch die meisten Pollen sind dann schon bis Mitte Februar geflogen. Und im März, wo noch vor 30 Jahren der Hauptteil der Erlen flog, da war praktisch gar nichts mehr los. Also es war sehr früh und wir hatten viel Regen und trotzdem flogen viele Pollen. Das war auch interessant, die drittstärkste Erlenpollensaison im letzten Jahr. Ja, das sehen wir im letzten Jahr häufiger. 2019 und 2021 war auch schon sehr starke Saisons. Das hatten wir in den Jahrzehnten davor eigentlich nicht.
Bei den Meteorologen, da wissen wir ja, die schauen auf den Monitor, die haben da ihre Geräte und können so einigermaßen auch Berechnungen anstellen. Woher wissen Sie eigentlich, was gerade so herumfliegt in der Luft? Wie entsteht eine Pollenflugvorhersage?
Ja, das ist so ein bisschen so wie eine Wettervorhersage. Also das Wetter spielt natürlich schon mal die entscheidende Rolle. Ist es regnerisch, fliegen die Pollen in der Regel nicht. Oder jetzt, wenn es auch schneien sollte. Und wenn das Wetter eben, wenn es windig ist und mild jetzt im Februar, dann geht es so richtig los für die Pollen. Die können gut fliegen und die Pflanzen produzieren die ja auch. Und die Kätzchen, wo die Pollen drin sind, die reifen bei dem Wetter. Aber wir nutzen natürlich auch die Messdaten. Das ist natürlich wichtig. Ohne Messdaten wissen wir ja gar nicht, wie viel wann in der Luft ist, von welcher Pollenart. Und dazu haben wir eben ein Pollenflugmessnetz, was wir seit 1983, da wurde das begonnen aufzubauen mit der von der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst und mithilfe der Pollendaten vom aktuellen Jahr, aber auch gerne auch noch die von den Vorjahren, damit man so weiß, okay, was kommt wann, dann eben die gemessenen Pollendaten von diesem Jahr, dann gibt es auch phänologische Beobachtungen, die spielen ja auch mit rein, da gibt es ja ein phänologisches Messnetz, die Wettervorhersage, wie erwähnt. Es gibt Pollenflugmodelle für einige Pollenarten, werden auch Modelle wie so Wettermodelle, die eben so eine mit viel Rechenleistung dahinter sowas vorhersagen können. Und dann natürlich braucht man auch irgendwie die Kenntnis dahinter, was so passiert, diese Synoptik, das zu beschreiben, auch was dann in der Luft ist, was als nächstes kommt, dieses Gefühl, was welche Pollen dieses Jahr besonders viel sein wird wahrscheinlich, weil eben letztes Jahr schwach war das Jahr oder umgedreht. Das ist also diese Tätigkeit, die man dann macht, um die Pollen vorherzusagen, den Pollenflug.
Für Allergiker ist der Pollenflugkalender dann sowas wie die Bibel. Also welchen Einfluss hat denn jetzt der Klimawandel auf die Pollenflugsaison? Wie sieht's da aus?
Ja, also Pollenflugkalender haben Sie ja gerade angesprochen. Das sind immer sozusagen Rückblicke auf Jahre davor. Und wenn man jetzt nur noch ein einzelnes Jahr rausnehmen würde, zum Beispiel letztes Jahr, dann hätten wir ja, würde man immer denken, der Pollenflug der Erle ist im Februar, Anfang Februar am stärksten, weil das letztes Jahr gerade so war. Aber dieses Jahr merken wir schon, ist es schon wieder anders. Deswegen nehmen wir immer mehrere Jahre, machen da so ein Mittel, meistens nehmen wir so 6 Jahre und gucken dann eben auf den Mittel, wie verhält sich das dann. Wann fliegen die meisten Erlenpollen? Wann ist so der Peak? Und das stellt da der Pollenflugkalender dar. Auch das, was so die ersten Pollen fliegen und wann die letzten Pollen fliegen. Und das haben wir gesehen bei den verschiedenen Ausgaben der Pollenflugkalender. Je weiter man zurückgeht, umso mehr verschieben sich vor allen Dingen bei den Baumpollen. Bei der Birke, die flog vielleicht eher Mitte, Ende April. Jetzt fliegt sie eher Mitte, Anfang April. Oder bei der Erle, dass sie früher noch im März flog hauptsächlich und jetzt schon im Februar hauptsächlich fliegt. Das bilden die Pollenflugkalender auch ab.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Die Nase juckt, die Augen tränen. Start in die Pollenflugsaison.
Für Pollenallergiker sind die Folgen des Klimawandels deutlich spürbar, zum Beispiel weil Frühblüher wie Erle, Birke oder Haselnuss noch früher im Jahr blühen als gewohnt. Um Allergiegeplagten das Leben leichter zu machen, gibt es mittlerweile Empfehlungen für Städte und Gemeinden, welche Baum- und Straucharten aus allergologischer Sicht für Neubepflanzung geeignet sind. Doch ist das nicht einseitig gedacht? Wie vertragen sich diese Empfehlungen zum Beispiel mit den ebenfalls neu entwickelten Vorschlägen für Klimawandel angepasste Stadtbepflanzungen? Stefan Hübner hat die Antworten darauf.
Bloß keine Hängebirke und auch keine Baumhasel. Pollenallergiker meiden diese Pflanzen, ebenso wie Platanen, Silberweiden oder Eschen. Denn sie alle haben ein nicht zu unterschätzendes Allergiepotenzial. Trotzdem wurden sie in Städten und Siedlungen lange Zeit gerne ganz bewusst angepflanzt. Jedoch
die Häufigkeit von Sensibilisierungen und von Allergien ist in Deutschland sehr davon abhängig, wo sie leben, ob sie in einer Großstadt leben oder eine kleinere Stadt oder auf dem Dorf.
Sagt Karl-Christian Bergmann, klinischer Direktor der Europäischen Stiftung für Allergieforschung ECARF. In Städten gibt es mehr Allergiker als auf dem Land. Außerdem sind die Allergiesymptome stärker, gerade bei Pollenallergien, dem häufigsten Allergietyp. Deshalb geben Bergmann und seine Kollegen Empfehlungen, welche Bäume künftig in Städten angepflanzt werden sollten und welche nicht.
Da man Zugeständnisse machen muss, muss man sagen, dass wir Bäume, an denen weniger als 5% der Leute wirklich erkranken können, dass wir sagen, die muss man tolerieren, damit wir eine Vielfalt von Baumarten überhaupt noch in Städten haben können.
Denn Stadtpflanzen kämpfen mit Abgasen, Platzmangel und Hitze. Allein deshalb sollten möglichst viele Baumarten auf so einer Empfehlungsliste stehen. Das macht es wahrscheinlicher, dass für jeden Standort in der Stadt eine passende Art dabei ist. Allergikerfreundliche Baumarten sind zum Beispiel Silberlinde, Esche oder Rosskastanie. Und bei ihnen zeigt etwa der Blick ins Online-Tool Stadtgrün im Klimawandel des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie, HLNUG, sie kommen mit der Klimaerwärmung klar.
Sie müssen sich dieses Tool so vorstellen, als wollten Sie online einkaufen gehen und haben also eine ganze Reihe an Filteroptionen, die Sie dort anwenden können. Und um zu einer gewissen Restanzahl an Baumarten zu kommen, sollte man diese Filter gezielt setzen. Und wenn wir uns jetzt im schulischen oder Kindergarten-Spielplatzumfeld bewegen, würde ich dort empfehlen, dass ein hohes Allergiepotenzial als Filtereigenschaft dort so gesetzt wird, dass es eben ausgeschlossen wird.
Spinnt man diesen Gedanken von Susanne Schroth vom HLNUG weiter, dann ergibt sich daraus, allergikerfreundliche Bäume sollten im öffentlichen Raum vor allem dort neu gepflanzt werden, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sich dort auch viele Allergiker aufhalten. Allerorten auf allergikerfreundliche Bäume umzusteigen, das wäre allein aus Gründen des Artenschutzes nicht ratsam, sagt Pflanzenökologe Christoph Müller von der Uni Gießen.
Wir werden nicht umhin kommen, auch eventuell Pflanzen mit zu integrieren, die letztendlich für einige nicht so günstig sind. Also es geht wahrscheinlich darum, zunächst auch erstmal überhaupt etwas zu etablieren, was funktionieren kann. Und da muss man so ein bisschen breiter, denke ich, auch schauen.
Heißt, ein Leben ganz ohne Pollen ist unmöglich. Das nähme jeder Pflanze die Chance, sich fortzupflanzen. Aber zumindest stellenweise lassen sich die Grünflächen in Städten an die Bedürfnisse von Allergikern anpassen. Und zwar so, dass dem auch die Klimaerwärmung nicht im Weg steht.
Es gibt den schönen Spruch, ein Apfel am Tag hält den Arzt vom Leib, aber das ist nicht für alle so. Manchmal muss der Arzt nach einem Biss in den Apfel eher anrücken, denn Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Apfelallergie. Sobald sie in gängige Supermarktsorten gebissen haben, fängt es im Mund und Rachen an zu jucken und alles schwillt an. Die meisten von ihnen sind Heuschnupfen geplagt, doch jetzt könnte Rettung nahen in Form des allergiefreundlichen Apfels, der heute in Berlin mit Ausblick auf die beginnende Pollenflugsaison vorgestellt wird. Darüber habe ich mit Professor Karl-Christian Bergmann vor der Sendung gesprochen. Er ist Allergologe und klinischer Direktor des ERCRAF-Instituts der Europäischen Stiftung für Allergieforschung. Herr Professor Bergmann, in so einen Apfel reinbeißen ist lecker und gesund, aber eben nicht für alle. Erklären Sie uns doch bitte erst einmal, warum das für manche Menschen so unangenehm werden kann.
Erwachsene, die einen Heuschnupfen durch Birkenpollen haben, können solche Beschwerden beim reinbeißenden Apfel haben, jeder zweite von ihnen. Und zwar ist es so, dass in den Birkenpollen ähnliche Symptome, ähnliche Allergene sind wie im Apfel. Also Apfelallergen und Birkenallergen sind sich sehr ähnlich. Und wenn man jetzt in einen Apfel hineinbeißt, dann hat man praktisch die Allergene der Birke in der Mundschleimhaut. Und dann entwickelt man innerhalb von wenigen Minuten einen Juckreiz an den Lippen oder ein Anschwellen der Lippen, einen Juckreiz im Mund. Insgesamt die Mundschleimhaut wird irritiert. Es kommt zu Zungenvergrößerungen, was dann auch unangenehm ist, wenn man dann ein Gefühl hat, ein Kloß im Hals oder der Halsenge kann eintreten. In manchen Fällen kommt es auch zu Atemnot oder zu Hautjucken.
Herr Professor Bergmann, und jetzt gibt's die gute Nachricht. Sie haben nämlich an einem allergiefreundlichen Apfel geforscht. Was hat dieser Apfel nicht, was die anderen haben?
Ja, also das war eine ganze Gruppe, die das gemacht hat. Da waren Leute aus Universität aus München dabei und dann ein großes Apfelkonsortium. Und wir in der Charité haben die klinischen Teile dazu geliefert. Diese beiden Äpfel, die haben also kaum ein Apfelallergen. Das heißt, sie sind also praktisch Allergen fast frei. Ganz frei kann man nicht sagen, aber ganz bisschen, dass sie nicht zu klinischen Symptomen führt. Das heißt, sie haben die guten Eigenschaften weiterhin. Das sind die sogenannten Polysorbate, das sind Stoffe, die in den Äpfeln auch den Schutz dem Apfel geben und auch die gesundheitlichen guten Folgen für das Essen von Äpfeln haben. Die heißen also Polysorbate. Und die sind da genügend mit drin, aber eben kein Allergen mehr. Und deshalb hat man die guten medizinischen Eigenschaften des Apfelessens, die behält man. Aber man hat nicht diese unnötigen und unschönen Symptome im Mund oder am ganzen Körper.
Wann kommt denn jetzt dieser allergiefreundliche Apfel auf den Markt? Jetzt sind bestimmt einige hellhörig geworden.
Ja, also wir haben eben einen Sommerapfel, das wird so August etwa werden. Und dann ein Herbstapfel, der kommt dann September, Oktober auf den Markt. Es sind über 100.000 kleine Bäumchen gepflanzt und die geben jetzt ihre ersten Äpfel ab. Und wir werden ungefähr 100 Tonnen Äpfel in diesem Jahr können auf den Markt kommen, erstmalig. Die Äpfelchen sind verpackt, so in kleinen Packungen drin, wie Sie es vielleicht kennen aus dem Markt, sind gekennzeichnet, sodass man also gut Bescheid weiß.
Dann komme ich nochmal zu den, ich sage es mal, normalen Äpfeln zurück. Könnte man sein Immunsystem nicht einfach auch trainieren, indem man kontinuierlich halt Äpfel isst, sodass sich der Körper vielleicht dann daran gewöhnt?
Ja, eine schöne Frage. Also Sie sprechen die mögliche Entwicklung einer Toleranz an. Wenn man immer wieder das Gleiche isst, dann geht das vielleicht. Und wir haben vor, ja, ist schon fast 10 Jahre her, damit haben wir auch begonnen, dass wir Menschen gebeten haben, jeden Tag einen Apfel zu essen. Allerdings waren das auch Äpfel schon, die relativ wenig Allergen hatten. Und wenn die jeden Tag einen Apfel gegessen haben, über 3 Monate, dann konnten sie auch Äpfel essen mit sehr viel weniger Beschwerden, die viel Allergen hatten. Also das, was Sie ansprechen, ist eine Toleranzentwicklung möglich? Da muss man sagen, ja. Dann muss man eben jeden Tag etwas essen, nur mit wenig Allergen.
Welche Möglichkeiten haben denn Allergiker bisher sonst noch? Also bis auf, dass man halt vielleicht auf einen Apfel dann verzichten muss. Aber gibt es auch noch andere Möglichkeiten?
Ja, wenn man eine Apfelallergie hat, dann bleibt nicht viel. Dann, die Allergene werden zerstört, wenn der Apfel erhitzt wird. Also deshalb kann man Apfelmus essen oder einen Bratapfel. Oder man kann auch den Apfel sehr klein schneiden, in viele kleine Stückchen. Dann kommt Sauerstoff ran und Sauerstoff hat die Neigung, dieses Apfelallergen auch zu zerstören oder zu neutralisieren, will ich mal sagen. Das schmeckt dann natürlich alles nicht mehr so schön, als wenn man einen ganzen Apfel reinbeißen kann. Aber das sind die Möglichkeiten. Erhitzen oder sehr, sehr klein schneiden.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.